Leute, ich bin wieder da. Der Fußballkommentator Podcast Spezial, die vierte. Und das ist eigentlich der Podcast unter der Woche. Ich bin gerade aus dem Urlaub zurück. Deswegen gab es am Montag auch keine reguläre Podcast-Folge, so wie ich es auch angekündigt hatte. Nun, bei mir läuft es gesundheitlich immer noch nicht rund. Die Rückenprobleme sind natürlich immer noch da. Die sind natürlich jetzt nicht im Allgäu oder sonst wo geblieben. Die sind mit nach Hause gekommen, sind also immer noch da. Aber ansonsten fühle ich mich sehr gut und ich freue mich, dass ich jetzt wieder ein bisschen mehr Einsatz zeigen kann. Auch mit einem Podcast Spezial und natürlich auch auf der Seite beziehungsweise dem Blog. Es wird auch natürlich weiterhin Ticker geben. Auch da habe ich ja schon gesagt, Abonnementzahlen sind über 500. Es läuft sehr gut. Ich bin sehr froh, dass ihr alle diese Formate vom Fußballkommentator so toll annehmt. Kommen wir zum Thema. Es ist ein Spezial, es ist Teil 4 und da geht es darum, was unter der Woche alles so los war. Und in dieser Woche war wirklich enorm viel los, über das wir sprechen können. Wir haben natürlich die Champions League mit den Bayern. Das ist natürlich mit den Bayern, mit Borussia Dortmund. Die Bayern, die waren letzte Woche dran. Nee, es ist tatsächlich diesmal an Borussia Dortmund. Wir werden nochmal kurz auf die Europa League zurückschauen. Auch werden wir uns natürlich, und das ist ganz klar, über den Kader der deutschen Nationalmannschaft unterhalten, den Julian Nagelsmann jetzt für die Spiele gegen Holland und Frankreich nominiert hat. Auch da ist genug Stoff mit dabei. Und dann natürlich auch noch einen Ausblick auf die Spiele an diesem Wochenende. Das ist ganz klar. Ja, loslegen wollen wir erstmal mit der Champions League und mit Borussia Dortmund. Die am Mittwoch dran waren gegen die PSV Eindhoven und herzlichen Glückwunsch nochmal nach Dortmund und auch an alle Fans von Borussia Dortmund. Die Schwarz-Gelben haben das Viertelfinale erreicht. Ja, das habe ich jetzt auf dem Blog auf der Seite schon wieder lang und breit erklärt. Natürlich, am Ende zählen nur die Resultate und kein Mensch fragt mehr, wie man ins Viertelfinale gekommen ist. Man sollte sich aber auch vor Augen führen, dass es ein bisschen zu einfach ist, jetzt zu sagen, ja, wir haben ja keine Probleme, wir gehören zu den 8 besten Mannschaften in Europa. Das löst nicht alle Probleme und beantwortet auch nicht alle Fragen, weil auch der Auftritt am Mittwoch war jetzt nicht sehr prickelnd. Die ersten 25 Minuten fand ich dagegen riesig. Das hat Spaß gemacht, Dortmund zuzuschauen. Da war Feuer drin, da war Lust und Leidenschaft drin. Da hätte man Eindhoven schon locker 3-0 wegklatschen können, dann wäre das Spiel gelaufen gewesen. Stattdessen ist es halt so gelaufen, wie es dann so oft läuft, 25 gute Minuten, dann wird aber nur eine Torchance genutzt, man führt 1-0 und nach 30 Minuten knipst dann irgendjemand das Licht aus. Noch deutlicher war es dann in der zweiten Halbzeit, als PSV immer mehr gedrückt hat, immer mehr zu Möglichkeiten auch gekommen ist und die Dortmunder am Ende schon ein bisschen Glück hatten und natürlich auch die Klasse von Kobel und auch das Unvermögen von PSV Eindhoven. Aber das sind alles Dinge, die auch dazugehören, wenn man ein Viertelfinale der Champions League erreichen möchte. Da braucht es dann auch mal das nötige Glück oder das Unvermögen des Gegners. Alles das spricht dafür, dass Dortmund verdient in dieses Viertelfinale eingezogen ist, weil Eindhoven nicht die Möglichkeiten gefunden hat, dies anders zu gestalten. Und deshalb möchte ich auch jetzt heute im Podcast nicht wieder groß auf dem BVB herumhacken. Das Wie begleitet uns sowieso noch weiterhin. Ich bin auch sicher, dass wir in den nächsten Wochen nochmal auf die Art und Weise, wie Borussia Dortmund in letzter Zeit spielt und auftritt, werden wir mit Sicherheit auch nochmal zu reden kommen. Ich werde mich auch nicht davon abbringen lassen. Es ist ganz normal, dass Dortmund-Fans nicht immer sehr glücklich sind mit dem, was ich über den BVB sage. Aber das bleibt nun mal meine Meinung, das bleibt nun mal meine Beobachtung, so wie ich das sehe. Und das sehe ich im Moment einfach nicht positiv. Und ich möchte auch nicht das gelten lassen, dass man sagt, ja, aber die Champions League ist natürlich schön und gut, ist aber nicht alles. Der Alltag ist die Bundesliga. Da läuft alles über den Kampf oder sehr viel über den Kampf. Sehr selten ist es eine überzeugende Leistung der Schwarz-Gelben. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt hier heute nicht zu sehr darauf herumhacken. Am Ende zählt natürlich wieder das Resultat. Und das spricht mal wieder für Borussia Dortmund, jetzt auch in der Champions League gegen Eindhoven. Ja, und beim Thema Champions League sind wir natürlich dann auch bei der Auslosung der Viertelfinalspiele. Und da muss man ja wirklich sagen, da sind ja einige Hammerpartien dabei herausgekommen. Ist auch nicht verwunderlich, ab dem Viertelfinale sind quasi auch nur noch die Besten dabei. Und da kann man wirklich sehr gespannt sein. Es gibt den Knaller oder einen Klassiker sogar, fast schon Evergreen zwischen dem FC Arsenal und Bayern München. Diesmal aber aus meiner Sicht zumindest mit gänzlich anderen Vorzeichen. FC Arsenal hat ein fantastisches Team, steht nicht umsonst auf Platz 1 in der Premier League. Und ich glaube nicht, dass die Bayern da irgendeiner Form das lässig angehen können. So nach dem Motto, ach, die haben wir so oft weggeklatscht, 3-1, 5-1 und so weiter. Das wird schon werden. Nein, dass Arsenal in dieser Saison ist ein ganz anderes, ein selbstbewusstes Arsenal, ein starkes Arsenal, das im Moment die Premier League anführt vor Liverpool und vor Manchester City. Und da sind die Bayern jetzt eigentlich in der Pflicht, das ernst zu nehmen, was sie mit Sicherheit werden, aber sie werden ihren besten Fußball brauchen, um diese zwei Spiele gegen den FC Arsenal erfolgreich gestalten zu können. Grundsätzlich sage ich, dass man den Bayern das zutrauen kann. Man kann den Bayern immer alles zutrauen. Von Weltklasseleistung bis Grottenkick ist alles mit dabei. Ist auch ein bisschen eine Wundertüte in den letzten Wochen gewesen. Sie scheinen sich aber jetzt auf höherem Niveau wieder zu stabilisieren. Das hat man gesehen gegen Lazio Rom, hat man natürlich auch am Samstag gesehen gegen Mainz. Auch wenn das jetzt natürlich nicht die stärkste Referenz der Bundesliga ist, aber auch gegen Mainz schießt man nicht alle Tage 8 Tore. Und das zeigt aber auch, dass die Bayern sich geschüttelt haben und dass sie dann doch mit dem nötigen Ernst und der nötigen Konzentration den Rest dieser Saison angehen werden und ganz klar auch die Champions League nicht wegschenken werden. Es wird ein sehr, sehr interessantes Duell werden zwischen dem FC Arsenal und dem FC Bayern München. Ja, mein Tipp ist, ich kann mich nicht richtig festlegen. Für mich ist es eine 50-50 Sache. Es kann gerade so in die Richtung von Arsenal wie in die Richtung von Bayern München gehen, aber ich bleibe dabei, dass die Bayern nur eine Chance haben, den FC Arsenal rauszukegeln, wenn sie wirklich ihr Bestes geben, ihren besten Fußball zeigen und die Sache ernsthaft und konzentriert angehen, dann traue ich den Bayern zu, dass sie weiterkommen würden. Dasselbe aber geht auch für Arsenal, den traue ich auch natürlich zu, dass sie die Bayern schlagen können in diesen zwei Spielen. Wenn man sie in den letzten Wochen gesehen hat, sehr konzentriert, sehr stark nach vorne, auch Kai Havertz, der sich enorm gesteigert hat und jetzt auch Stammspieler beim FC Arsenal ist. Also da kommt schon ein Brett auf die Bayern zu, das erstmal gebohrt werden will. Ja, und dann haben wir den BVB und er hat auch eine eigentlich relativ unangenehme Aufgabe erhalten, und zwar Atletico Madrid mit Simeone, dem argentinischen Trainer, der ewige Trainer von Atletico Madrid. Und da braucht es nicht viel Fußballkenntnis, um zu wissen, was auf Borussia Dortmund zukommen wird. Das Gute ist, dass die Dortmunder zuerst auswärts spielen, ist übrigens auch bei den Bayern so. Borussia Dortmund spielt zuerst auswärts bei Atletico Madrid und das wird natürlich eine zähe Angelegenheit werden. Die Madrilenen sind sehr, sehr stark in der Defensive. Dafür aber sind sie jetzt nicht diejenigen, die eine Menge Tore schießen. Und das könnte ein bisschen dem BVB entgegenkommen. Wenn sich beide so ein bisschen neutralisieren, ist die Chance dann groß, dass bei einem einzigen guten Moment man diese Partie für sich entscheiden kann. Und das könnte Borussia Dortmund ein bisschen in die Karten spielen. Aber es ist ganz klar, gegen Atletico Madrid, vor allem in Madrid, wird das eine heikle Aufgabe werden, aber eher in die Richtung, da ein Tor zu erzielen überhaupt. Also ich würde schon sagen, dass Dortmund seine Chancen hat. Leichter Favorit ist für mich trotzdem Atletico Madrid, auch vom Kader her, die größte spielerische Klasse, die Erfahrung auch vom Trainer in solchen Spielen. Atletico Madrid stand nicht umsonst die letzten Jahre zweimal im Champions League-Finale. Das funktioniert nicht nur mit Defensive, aber auch mit Defensive. Also wenn ich mich festlegen müsste, würde ich ganz leicht die Tendenz Atletico Madrid sagen. Aber alles in allem hätte es Borussia Dortmund wirklich noch viel schwieriger treffen können. Wenn man nämlich die anderen Paarungen sieht, Paris Saint-Germain gegen den FC Barcelona, das verspricht natürlich ein tolles Spiel, auch wenn Messi bei Paris nicht mehr dabei ist und so zu einem delikaten Wiedersehen gekommen wäre. Aber diese Partie ist natürlich ein Klassiker. Aber nichts geht über Real Madrid gegen Manchester City. Das ist der absolute Burner in dieser Viertelfinalpaarung. Ist natürlich absolut genial. Da werden alle Augen drauf gerichtet sein. Und das ist wirklich ein 50-50-Spiel. Alles hängt von der Tagesform ab, wie dieses Duell ausgeht. Real Madrid mit seinen Weltklasse-Spielern, Vinicius, mit Bellingham. Und dann hast du auf der anderen Seite Manchester City mit unter anderem einem Haaland, der auch gar nicht so schlecht drauf ist. Und einer fantastischen Mannschaft, die da kommt. Also das wird ein großartiges Duell. Und das sollte man unbedingt im Auge behalten. Wenn man die Möglichkeit hat, dieses Spiel zu sehen, sollte man es sich unbedingt anschauen. Das ist eigentlich das vorweggenommene Finale, da schauen alle drauf. Also wirklich geniale Paarungen. FC Arsenal gegen Bayern München, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Real Madrid gegen Manchester City und Paris gegen den FC Barcelona. Wenn ich mich festlegen müsste, wäre es kompliziert. Paris hat mich zum Beispiel in der Gruppenphase überhaupt nicht so richtig geflasht oder überzeugt. Auch das Achtelfinale war souverän, ja, gegen Real Sociedad. Das war eine gute Leistung, muss man wirklich so sagen. Aber auch da war das jetzt noch nicht der Top-Gegner. Und da wird man jetzt sehen, was jetzt wirklich diese Saison in Paris Saint-Germain steckt und vor allem auch, was im FC Barcelona steckt. Das wird auch ein sehr schönes Duell. Also man muss wirklich sagen, ganz, ganz geniale Paarungen da in der Champions League. Und beide Mannschaften aus Deutschland, Bayern München, auch Borussia Dortmund, müssen da nicht die Waffen strecken. Nein, das sind Möglichkeiten, da ins Halbfinale einzuziehen. Es wird nicht einfach werden, aber was ist in der Champions League im Viertelfinale denn noch einfach? Ja, ganz genau, eigentlich nichts mehr. Also wir freuen uns auf die Spiele, die dann am 10. und am 17. April über die Bühne gehen werden und bestimmt für rauschende Fußballnächte sorgen werden. Ja, dann sind wir auch schon bei der Europa League angekommen. Da ist jetzt leider nur noch eine einzige Mannschaft mit drin, und zwar Bayer Leverkusen. Wie konnte es dazu kommen? Nun, West Ham United hat den SC Freiburg zu Hause vor eigenem Publikum mit 5:0 weggeklatscht. Ja, und das ist schon einigermaßen heftig nach dem guten Hinspiel, dass man mit 1:0 noch gewonnen hatte. Ja, drehte dann West Ham zu Hause vor eigenem Publikum dann auch auf. Mit der tollen Kulisse natürlich im Rücken haben sie sich dann schnell in einen Rausch gespielt und der SC Freiburg hatte das Nachsehen und hatte nicht die geringste Chance in irgendeiner Form diese Partie zu gewinnen oder geschweige denn ins Viertelfinale einzuziehen. Das ist allerdings Bayer Leverkusen gelungen, wenn auch auf eine Art und Weise, die dramatischer ja fast kaum nicht sein kann, hat man noch gesagt, ja, das 2:2 im Hinspiel, das geht auf die Kappe von Xavi Alonso, vor allem in der ersten Hälfte, das war viel zu behäbig, das hat nicht gereicht, da waren nicht die Besten auf dem Platz. Dann hat man einen 0:2 Rückstand doch noch in ein 2:2 gedreht und dann war natürlich klar, im Rückspiel ist man ja dann in Leverkusen gewarnt, man hat die Fans im Rücken, was soll da schon gegen eine Mannschaft aus dem Aserbaidschan schief gehen. Nun, man kann rückblickend sagen, da kann schon einiges schief gehen. Bayer Leverkusen in der ersten Hälfte viel zu fahrlässig mit ihren Torchancen umgegangen, hätten in den ersten 15 Minuten locker 1-2, wenn nicht sogar 3 Tore machen können. Und dann passiert das, was in solchen Spielen dann immer passiert. Je länger es 0:0 steht, desto mehr glaubt natürlich der Außenseiter an seine Chance. Das war gestern auch nicht anders, wobei man noch sagen muss, dass Karabakh Aktam wirklich 2 tolle Spiele abgeliefert hat, auch gestern Abend gefightet hat und wirklich ein Niveau präsentiert hat, wo man schon Chapeau sagen muss, das hätte man nicht unbedingt erwartet, auch ich nicht. Ich kenne mich auch nicht mit dem Fußball in Aserbaidschan besonders gut aus, auch wenn ich die Nationalmannschaft schon öfters gesehen habe. Das liegt in der Natur der Sache, weil das öfters mal ein Gegner von unserer Nationalmannschaft hier in Luxemburg war und mit dieser Nationalmannschaft hatten wir hier relativ selten Probleme und haben die Spiele in letzter Zeit eigentlich gewonnen gegen Aserbaidschan, aber dieses Karabakh Aktam sehr gut geführt und auch mit Spielern, die ein sehr gutes Niveau haben und die es wieder geschafft haben, auch im Rückspiel Bayer Leverkusen an den Rand gedrängt hatten, am Rande des Ausscheidens hatten. In der Halbzeit stand es dann 0-0. Und wie gesagt, wie solche Partien sich dann entwickeln, der Außenseiter glaubt an seine Chance, geht dann auch noch tatsächlich 1-0 in Führung, kassiert dann eine rote Karte und kann trotzdem das Resultat dann auch auf 0-2 steigern. Und da war natürlich dann die Fallhöhe für Bayer Leverkusen besonders hoch, wenn man dann 25 Minuten vor Schluss zwar in Überzahl, aber 0-2 zurückliegt, dann wird es auch für eine Mannschaft wie Bayer Leverkusen kompliziert. Natürlich, der Platzverweis hat ein bisschen in die Karten gespielt. Natürlich konnte man da den Gegner mehr unter Druck setzen und versuchen, Karabakh einzuschnüren. Das ist Bayer dann auch öfters auch gelungen. In der 72. Minute dann Frimpong mit dem 1-2. Und da muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich auch gedacht, so, jetzt fällt das alles bei Karabakh ein bisschen in sich zusammen. Jetzt werden die Leverkusener dieses Ding vielleicht doch noch locker nach Hause schaukeln. Aber so war es definitiv nicht. Auch in Unterzahl hat Karabakh Akdam wirklich voll dagegen gehalten. Und bei einer Kontersituation hätte sogar das 1-3 fallen können. Und wer weiß, wie das Spiel dann läuft. Ja, stattdessen dann Bayer Leverkusen hat einige Torchancen gehabt, aber erst in der Nachspielzeit, wo es dann dramatisch wurde, da hat dann Patrick Schick wieder zugeschlagen, wie auch schon im Hinspiel, hat er das Remis gerettet. Diesmal hat er nicht nur das Remis gerettet, das 2-2 erzielt in der vierten Minute der Nachspielzeit. Und dann in der letzten Sekunde trifft er dann auch noch zum 3-2 für Bayer Leverkusen. Natürlich brachen sämtliche Dämme, natürlich war die Stimmung großartig, natürlich haben alle gejubelt, aber trotzdem darf man die Augen nicht davor verschließen, dass das mit Sicherheit nicht die beste Leistung von Bayer Leverkusen war. Aber diese unglaubliche Moral, die Bayer ausmachen, immer dieses Glauben, auch bis in die letzten Momente eines Spiels hinein, das hatten wir diese Saison schon öfters, sei es in Augsburg gewesen, sei es gegen RB Leipzig gewesen, sei es gegen Karabakh im Hinspiel gewesen und noch viel besondererweise und klarererweise in diesem Rückspiel, in dem Bayer Leverkusen wirklich alles hineingeworfen hat in der Schlussphase und uns natürlich wieder von den Stühlen gerissen hat. Und natürlich haben die meisten von uns auch gejubelt, als Schick dann auch tatsächlich noch das 3-2 erzielt hat. Sonst wäre es in eine Verlängerung gegangen, eine Verlängerung, in der Bayer Leverkusen natürlich weiterhin der haushohe Favorit gewesen wäre. Mit 11-10 kann man davon ausgehen, dass Bayer es dann spätestens in der Verlängerung geregelt hätte. Aber Bayer Leverkusen ist keine Mannschaft, die sagt, okay, dann lassen wir es locker angehen, wir haben jetzt den Ausgleich geschafft, wir kommen in die Verlängerung, wir sind da sowieso die bessere Mannschaft. Nein, sie versuchen dann doch dieses Spiel in den 90 Minuten zu regeln, und das war ein kleines Déjà-vu auch mit dem Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart, als man auch sich nicht mit der Verlängerung abgefunden hat, sondern in der Nachspielzeit dann auch noch diesen Siegtreffer erzielt hat. Und das zeigt diese Gier, die diese Mannschaft hat, diese Lust, weiterzukommen, und auch, dass im Kopf das Ganze stimmt, dass die Moral gut ist und dass der Druck scheinbar für Bayer Leverkusen nicht zu groß war. Und damit ist Bayer Leverkusen als einzige deutsche Mannschaft noch in der Europa League mit drin. Und auch da war natürlich heute Nachmittag die Auslosung, und Bayer Leverkusen hat nicht das schwerste Los erwischt, aber man kann auch ganz klar sagen, sie haben nicht das einfachste Los erwischt, weil sie kommen gegen West Ham United, die Mannschaft, die jetzt gerade erst den anderen Bundesligisten SC Freiburg aus dem Stadion geschossen hat mit 5-0. Natürlich ist Bayern ein anderes Kaliber als der SC Freiburg, aber man muss schon sagen, dass das auf jeden Fall keine einfache Auslosung ist, kein einfaches Spiel wird. Da muss die Konzentration zu 100% stimmen in diesen beiden Spielen. Da kann sich Bayer, glaube ich, solche Leistungen wie jetzt gegen Karabakh Akdam nicht erlauben, weil dafür ist die Qualität von West Ham United dann nochmal eine Schippe drauf, und die würden das mit Sicherheit ganz anders nutzen. So gehe ich aber davon aus, dass Bayer Leverkusen weiterhin der Favorit auch ist, auch in diesem Viertelfinalspiel. Kleiner Nachteil, man spielt zuerst zu Hause, das heißt, man muss auswärts das Rückspiel bestreiten, was nicht die einfachste Aufgabe ist, und deswegen kommt es sehr darauf an, wie Bayer Leverkusen das Hinspiel bestreiten wird. Das wird sehr wichtig. Was haben wir sonst für Paarungen in diesem Viertelfinale? Wisst ihr natürlich alle schon, aber der Vollständigkeit halber dann nochmal hier alles. Es gibt ein italienisches Duell. Der AC Mailand trifft auf AS Rom. Top-Favorit, und das sage ich auch mit Leverkusen im Hinterkopf, ist für mich trotzdem der FC Liverpool. Die treffen auf Atalanta Bergamo. Die haben ja nicht nur Slavia Prag rausgeworfen, sie haben sie regelrecht auseinandergenommen. Und dann muss man da auch sagen, 11:2 in Hin- und Rückspiel, das ist schon eine Hausnummer. Und das ist der FC Liverpool mit Jürgen Klopp. Und bestimmt auch wollen die Spieler Klopp einen internationalen Titel zum Abschied am Saisonende schenken. Und ich glaube, dass der Atalanta Bergamo einfach nur eine Durchgangsstation sein wird und Liverpool da das Halbfinale erreichen wird. Bei AC Mailand gegen AC Rom wird es sehr schwer. Beide sind italienische Mannschaften. Beide haben einen nicht sehr unähnlichen Stil. Müsste ich mich festlegen, sehe ich ganz leicht AC Milan vor. Und dasselbe gilt auch bei Bayern gegen West. Ich sehe Bayer leicht vorne, weil es halt auch ein ganz anderes Kaliber ist wie der SC Freiburg. Und vor allem im Hinspiel könnte Bayer ja schon das eine oder andere Tor vorlegen. Aber das wird man sehen. Man hat ja gesehen, sie tun sich auch gerne mal gegen andere Mannschaften schwer, gegen Karabakh. Aber West Ham ist jetzt wieder eine andere Nummer. Da kann es natürlich auch sein, dass Bayer sein Spiel besser aufziehen kann als gegen einen Außenseiter, der eigentlich mehr oder weniger hinten steht und dann Nadelstiche nach vorne setzt. Das, glaube ich, wird man bei West Ham United nicht so machen. Dann gibt es für mich das Duell der Außenseiter in diesem Viertelfinale. Benfica Lissabon trifft auf Olympique Marseille. Und da muss ich sagen, sehe ich Benfica eigentlich relativ klar vorne, auch wenn Olympique eine hervorragende Leistung im Achtelfinale gezeigt hat, bleibe ich dabei, dass Benfica die bessere Mannschaft ist und hier das Halbfinale erreichen wird. Ja, diese Europa League-Saison ist wirklich eine sehr schöne und eine sehr gute, wenn man das schaut. Hier diese Viertelfinalpaarungen, die haben auch ein leichtes Champions League Flair. Können natürlich nicht mithalten mit diesen Bombenpaarungen, die es in der Champions League gibt, aber man muss wirklich sagen, dass in der Europa League auch toller Fußball geboten wird und es sich wirklich auch lohnt, sich diese Spiele anzusehen und diesen Europapokal, dieses Turnier weiterhin ernst zu nehmen und auch weiterhin ein Auge darauf zu behalten, ob jetzt noch ein deutsches Team dabei ist oder nicht. Zum Glück ist noch eins dabei. In der Conference League war schon länger nicht mehr. Da war ja Eintracht Frankfurt gegen Union Saint-Gilloise ausgeschieden. Übrigens ist Union Saint-Gilloise dann auch relativ klar und deutlich jetzt im Viertelfinale ausgeschieden. Also man sieht, was für die Eintracht alles möglich gewesen wäre. Aber das ist jetzt Schnee von gestern. Ja, jetzt genug von Europa League und Champions League. Jetzt kommen wir zur Nationalmannschaft. Sehr bald werden die Spiele gegen Frankreich und Holland stattfinden. Und worauf jetzt natürlich jeder gewartet hat, das war diese Nominierung von Julian Nagelsmann. Und da waren ja einige Dinge möglich, da waren einige Namen im Gespräch. Und man muss wirklich sagen, dass uns Julian Nagelsmann in der Hinsicht auch wirklich nicht enttäuscht hat. Er hat diesen Mut gefunden, jetzt auch einen Schnitt ein bisschen da zu machen, auch Neulingen eine Chance zu geben, und zwar nicht nur einem oder zwei. Nein, Julian Nagelsmann hat sich dazu entschieden, gleich quasi alle mitzunehmen, die im Moment gut drauf sind. Das sind immerhin 6 neue Spieler, die da mit dabei sind. Man hat da unter anderem, und das hat mich ganz besonders gefreut, Jan-Niklas Beste vom 1. FC Heidenheim spielt in der Nationalmannschaft. Wie das klingt, ein Spieler von Heidenheim tatsächlich dabei. Aber das ist natürlich dieser guten Saison von Jan-Niklas Beste zu verdanken. Ich finde, er hat es absolut verdient. Auch gegen die Top-Mannschaften hat er immer sehr stark gespielt. Seine Standards sind fast schon tödlich. Und das kann man wirklich alles bei der Nationalmannschaft gebrauchen. Dieses Gesamtpaket, auch dieses Bescheidene, weil angesprochen auf eine Nominierung meinte er, ja, jetzt im letzten Spiel haben wir ja gesehen, ich bin noch nicht so weit, eine Nominierung, es käme vielleicht alles zu früh und so weiter. Ja, und trotzdem ist er dabei und ich glaube, solche Jungs braucht man in der Nationalmannschaft, die auch bescheiden sind, aber die auch ihre Waffen mitbringen, um es mal so auszudrücken, und die wirklich gute Argumente haben, warum sie bei diesen Spielen jetzt im März dabei sein werden. Auch sehr schön, Robin Koch von Eintracht Frankfurt, aber der hat sich das schon länger durch gute Leistungen verdient. Er ist einer der besten Frankfurter auch während der Saison jetzt gewesen. Ist zwar häufiger durch Verletzungen zurückgeworfen worden, sonst glaube ich, wäre er schon eher nominiert worden. Aber ich finde es auch hier mutig von Julian Nagelsmann zu sagen, ich gehe nach Leistung, Robin Koch ist gut drauf, er spielt eine gute Saison. Ich nehme den Jungen jetzt mit zu diesen Testländerspielen und dann kann man ja nachher immer noch entscheiden, ob es zu mehr reicht. Dasselbe wird auch für Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart zählen, der eine brillante Saison spielt. Er ist von Hertha BSC vom Absteiger nach Stuttgart gekommen. Das klang nicht sehr spektakulär, dieser Wechsel, aber am Ende muss man wirklich sagen, der VfB hat auch da wieder genau die Faust aufs Auge getroffen, genau die in die Mitte getroffen mit Maximilian Mittelstädt und auch er wird belohnt und kann sich zeigen in dieser Zeit der Testspiele der Nationalmannschaft und sich für die EM empfehlen. Wir werden es sehen. Das wäre für die Abwehr im Mittelfeld. Chris Führig war ja schon dabei, aber ist natürlich wieder nominiert worden. Auch das ist natürlich eine sehr tolle Sache. Dann haben wir hier Toni Kroos, der auch wieder da ist. Auch das finde ich persönlich eine gute und mutige Entscheidung von Julian Nagelsmann, weil Toni Kroos hat gesagt, ich will das nochmal machen, ich will es nochmal versuchen. Und dann kann man auf so einen Mann nicht verzichten, ein Weltmeister von 2014, der auch noch bei Real Madrid Stammspieler ist, wenn man solch einen Kerl noch mit diesen ganzen Neuen und diesen Jungen da zusammen würfelt, dann kann daraus was werden. Dasselbe geht ja auch für Ilkay Gündogan. Das ist auch schön, dass er weiter dabei ist, auch ein sehr wichtiger Spieler, auch als Bindeglied diese Spieler zwischen Trainer und Mannschaft sehr wichtig. Dann haben wir auch, und das ist eine angenehme und schöne Überraschung, Alexander Pavlovic vom FC Bayern wurde nominiert. Man muss natürlich jetzt festhalten, das heißt jetzt nicht, dass Pavlovic quasi nicht mehr mit Serbien in Verbindung gebracht werden kann, das stimmt nicht. Er kann nur festgespielt sein, wenn es ein offizielles Pflichtländerspiel ist und das sind Testspiele nun mal nicht. Das heißt, er kann nicht sich gegen Frankreich oder Holland für die deutsche Nationalmannschaft festspielen. Das würde erst passieren bei der Europameisterschaft, weil Deutschland hat ja keine Pflichtspiele mehr in dieser Saison oder zumindest jetzt in den nächsten Monaten vor der EM. Und deswegen bleibt das halt offen. Es wird natürlich auch darauf ankommen, inwiefern Pavlovic jetzt in den Spielen eingesetzt wird und wie er agieren wird und wie wohl er sich fühlt und ob Julian Nagelsmann ihn dann tatsächlich als eine Option für die Euro sieht. Und dann kann er ja entscheiden, was er will. Er hat die Serben zumindest bis nach der Europameisterschaft vertröstet. Und das lässt natürlich schon einigermaßen tief blicken, dass er schon eigentlich den Willen hat, sich in der deutschen Nationalmannschaft durchzusetzen. Und es ist auch gut, dass Julian Nagelsmann diese Chance diesem jungen Spieler auch gibt, weil es wäre schon schade, wenn da ein Riesentalent ist, das einen deutschen Pass hat und nicht in der deutschen Nationalmannschaft spielt, weil man da seinen Job nicht gemacht hat. Und deshalb finde ich es super, dass er jetzt da ist, dass Julian Nagelsmann ihm auch zeigt, hey Alexander, ich sehe dich, sehe deine Spiele und ich nominiere dich jetzt für die deutsche Nationalmannschaft. Herzlich willkommen. Und da muss natürlich Pavlovic nachher für sich entscheiden, ob er in der deutschen Nationalmannschaft weitermacht, auch wenn er jetzt vielleicht noch nicht mit zur EM will oder eben mit Serbien es vielleicht nochmal versuchen wird. Aber ich denke, diese Nominierung, die er ja akzeptiert hat von Julian Nagelsmann, die zeigt eigentlich, dass sein Wunsch ist, für Deutschland zu spielen. Und ich denke schon, dass die deutsche Nationalmannschaft, Julian Nagelsmann, auch die Fans noch ihre helle Freude an diesem jungen, tollen Spieler vom FC Bayern haben, der in den letzten Wochen wirklich aufspielt wie ein Großer, sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, sehr konzentriert, sehr zweikampfstark, auch mit Ideen, er ist torgefährlich. Also es ist wirklich ein Mann, den sollte man auf dem Zettel haben und das hat Julian Nagelsmann definitiv gemacht und deswegen sage ich auch, dass es eigentlich klar sein sollte, dass Pavlovic auch später für Deutschland spielen wird. Dann im Angriff, da haben wir direkt zwei Neuankömmlinge oder neue Spieler. Einer, von dem wir es eigentlich fast schon wussten, ist Dennis Undav vom VfB Stuttgart. Wir müssen nicht darüber diskutieren, ob das berechtigt ist. Das ist absolut berechtigt. Er spielt eine sensationelle Saison und es ist auch schön, dass er sich für die deutsche Nationalmannschaft entschieden hat, weil gerade im Angriff gibt es momentan in der Bundesliga nicht die Riesenauswahl und da ist es schon wichtig, dass sich einer wie Dennis Undav dafür entschieden hat, für Deutschland aufzutreten und jetzt auch im März die Möglichkeit bekommt, sich zu zeigen. Ein anderer Spieler, der seit Monaten immer wieder auf sich aufmerksam gemacht hat, wurde auch belohnt und berücksichtigt. Das ist Maximilian Bayer von der TSG Hoffenheim, der in den letzten Wochen in 2 Spielen alleine 4 Tore schon erzielt hat und auf weitere Tore, 12 Tore, 8 Assists. Das ist schon enorm und es wäre wirklich fahrlässig, einen jungen Spieler, einen jungen Stürmertypen, den man eigentlich heute in der Bundesliga mit deutschem Pass einigermaßen vergeblich sucht, zu Hause zu lassen. Und deswegen finde ich es sensationell, dass auch hier der Mut von Nagelsmann gesiegt hat und der Maximilian Bayer mitnimmt zu diesen Testspielen. Und man muss ja sagen, es sind Testspiele, da ist jetzt nochmal die Möglichkeit da, solche Spiele einzusetzen und zu sehen, ob die Möglichkeit da ist oder ob sie eine Option für die Europameisterschaft sind oder nicht. Dann haben wir im Angriff natürlich auch weiterhin Thomas Müller. Auch das gegen alle Umstände oder gegen alle Widerstände sage ich nochmal ganz klar. Die Nominierung von Thomas Müller ist richtig, auch weil er beim FC Bayern im Moment eine gute Phase hat, auch weil er führend vorangeht. Er ist ein Leader, er scheut sich nicht, in die Verantwortung zu gehen. Er hat auch keine Angst, mal den Mund aufzumachen. Solche Spieler brauchst du, wie gesagt. Wie groß, wie Gündogan ist das jemand, der Bindeglied sein kann zwischen Team und Trainer? Und ich glaube schon, dass ein Thomas Müller da seinen Nutzen hat. Vielleicht nicht in der Anfangsformation, aber den kannst du immer reinwerfen, wenn du ihn brauchst, ist er da und er wird auch immer sein Bestes geben. Und ich bin eigentlich mit Julian Nagelsmann da einverstanden, dass ein Thomas Müller auch weiterhin dabei ist. Dann vielleicht noch zu Dortmund. Wir haben nur einen einzigen Dortmunder im Kader und das ist Niklas Füllkrug. Und das unterstreicht eigentlich nur, wie man die Situation oder die Saison bis jetzt bei Borussia Dortmund einschätzen muss, dass es nicht halb ist, das ist nichts Ganzes. Es gibt aktuell bis auf Füllkrug eigentlich keinen Dortmunder Spieler, der besonders herausragt. In diesem ganzen Kuddelmuddel, was die Dortmunder in den letzten Wochen und Monaten gespielt haben, trägt auch Julian Nagelsmann dem Rechnung und lässt sie fast alle zu Hause, bis auf Niklas Füllkrug, was absolut verständlich ist. Wenn Niklas Füllkrug so angespielt wird, wie er es braucht, ist er treffsicher in der Nationalmannschaft sowieso. Also wenn du einen Boxspieler brauchst, also der auch im Strafraum und im 5-Meter den Torriecher hat, dann ist Niklas Füllkrug der ideale Mann. Und in der Nationalmannschaft sind die Zuspieler auch andere und die Taktik ist eine andere. Und der Niklas Füllkrug hängt da nicht ständig in der Luft, wie es sehr oft bei Borussia Dortmund der Fall ist. Hier kann er sich besser entfalten und ist dann auch wesentlich treffsicherer und torgefährlicher, als er das öfters mal in Dortmund ist. Eigentlich muss man also sagen, dieser Kader ist sehr ausgewogen. Wir wiederholen vielleicht nochmal diesen Kader. Oliver Baumann, ganz klar, er ist eine Wand bei der TSG Hoffenheim, ist ein exzellenter Torhüter, ist absolut klar, dass er dabei ist. Bernd Leno, ja gut, okay, als dritten Torhüter oder vierten Torhüter kann man ihn mitnehmen, aber bin da ganz ehrlich, da bin ich nicht so ganz bei Nagelsmann. Ich hätte mich eher für Nübel entschieden, der eine hervorragende Saison in Stuttgart spielt. Natürlich dann Marc-André Ter Stegen vom FC Barcelona und natürlich Manuel Neuer ist wieder da. Und Manuel Neuer wird dann wohl auch die Nummer 1 bei Julian Nagelsmann sein. Ich denke, da wird kein Weg daran vorbeiführen. Ich denke auch, dass er in den Spielen jetzt gegen Frankreich und gegen Holland zumindest einmal im Tor stehen wird, wenn nicht sogar die zweimal, weil er ja jetzt in der Nationalmannschaft sehr lange nicht mehr gespielt hat und es wäre jetzt die Möglichkeit natürlich auch, dass sich Manuel Neuer dann auch im Tor nochmal zeigt. Ich bin ja, ich habe es schon gesagt, ein bisschen mehr pro Ter Stegen, der auch sehr stabil spielt und lange warten musste und in der Nationalmannschaft noch einer der Besten war in den letzten Wochen und Monaten und ich es halt einfach schade finde, dass jetzt Manuel Neuer wieder vor der Tür steht und der sofort wieder die Nummer 1 ist, aber das ist dann eben so, das ist die Entscheidung von Julian Nagelsmann und es ist auch grundsätzlich keine falsche Entscheidung. Ich habe natürlich auch gesehen, dass Manuel Neuer in den letzten Wochen sehr starke Leistungen gezeigt hat und es ist auch so kein großer Verlust, wenn Manuel Neuer im Tor steht, also die hohe, ich denke auch von Gesamtpaket her, auch wie gesagt, wenn ich eher Marc-André Ter Stegen favorisieren würde, vom Gesamtpaket her ist ein Manuel Neuer immer noch ein fantastischer Torhüter und den kann man natürlich dann auch als Nummer 1 ins deutsche Tor stellen. Das ist mit Sicherheit kein Qualitätsverlust, wenn nicht sogar vielleicht eine leichte Steigerung. In der Abwehr haben wir Waldemar Anton vom VfB Stuttgart, wie gesagt, Jan-Niklas Beste von Heidenheim, Henrichs von Leipzig wieder dabei, Kimmich ist dabei. Einige sagen, ja, wenn er dann aber schon nicht den Goretzka nominiert, dann kann er auch den Kimmich zu Hause lassen. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich sage jetzt auch nicht, dass Joshua Kimmich tolle Spiele gemacht hat, aber als Backup, als Sechser, wenn Julian Nagelsmann das denn spielen möchte, ja, okay, dann kann man Joshua Kimmich verteidigen. Ich würde ihn auch zum Beispiel als Rechtsverteidiger in einer Viererkette sehen, mit Akzenten nach vorne. Das wäre eine Alternative. Also mich stört das jetzt nicht so großartig, dass Joshua Kimmich da nominiert wurde. Robin Koch haben wir erwähnt, das ist super, mittelspät auch. Dann vertraut er weiterhin auf David Raum von RB Leipzig, Antonio Rüdiger, den man skeptisch sieht, weil er die Leistungen, die er bei Madrid bringt, oft in der Nationalmannschaft nicht bestätigen kann. Aber lassen wir ihm einfach jetzt noch diese zwei Spiele die Möglichkeit, uns vom Gegenteil zu überzeugen. Und dann ist natürlich auch Jonathan Tah dabei. Diese Nominierung ist natürlich absolut gerechtfertigt, weil Tah eine großartige Saison in Leverkusen spielt. In der Nationalmannschaft hat er aber ein bisschen, finde ich, auch diesen Rüdiger-Effekt. Das ist manchmal nicht der Jonathan Tah, den man bei Leverkusen sieht. Sind auch gerne mal Fehler mit eingebaut im Aufbauspiel oder auch in der direkten Verteidigung Mann gegen Mann. War das in der Nationalmannschaft nicht immer so überzeugend. Und trotzdem finde ich, ist die Nominierung korrekt. Man kann nicht einfach sagen, ich lasse einen tollen Spieler zu Hause, nur weil er in der Nationalmannschaft nicht immer so funktioniert, wie er soll. Soll ja nach Leistung gehen und da ist Jonathan Tah dann aber schon einer, der gesetzt sein sollte oder zumindest ganz klar dabei sein sollte, so wie auch Antonio Rüdiger im Mittelfeld. Natürlich Robert Andrich von Bayern 04 Leverkusen, Chris Führich, natürlich, der ist in einem absoluten Hoch, war ja im November schon dabei, jetzt im März wird es nochmal ernst, auch für ihn. Bin sicher, dass er bei einem dieser beiden Spiele, wenn nicht bei beiden, dabei sein wird. Pascal Groß weiterhin mit guten Leistungen in England dabei. Ilkay Gündogan haben wir besprochen. Toni Kroos auch. Musiala natürlich dabei. Da gibt es gar keine Diskussion. Er ist ein riesiges Talent. Er ist ein toller Fußballer. Vielleicht nicht ganz auf der Spitze oder auf der nicht ganz so stark im Moment wie Florian Wirtz, aber wenn man ein Mittelfeld haben kann mit Musiala und Wirtz, dann soll man das machen und halt, wie gesagt, Neuzugang Pavlovic da dazu und das ja sieht gar nicht so schlecht auch im Angriff. Jetzt mehr Alternativen auch für Julian Nagelsmann mit Maximilian Bayer und mit Dennis Undav, und das ist ganz klar. Das entlastet natürlich auch ein bisschen Niklas Füllkrug, auf dem eigentlich bisher immer die Alleinverantwortung fast lag, um Tore zu erzielen. Kai Havertz, tolle Entwicklung beim FC Arsenal, zeigt gute Form, ist wirklich da auch jetzt Stammspieler, macht seine Tore und man kann nur hoffen, dass er das jetzt auch bei der Nationalmannschaft zeigt. Thomas Müller haben wir erwähnt, Dennis Undav haben wir erwähnt. Also man muss wirklich sagen, Julian Nagelsmann zeigt Mut bei diesem Kader. Jetzt hoffen wir auch, dass er jetzt Mut zeigt in diesen beiden Länderspielen, dass diese Jungs auch tatsächlich spielen und sich zeigen können. Und dann wird sich daraus ergeben, ob das für die Nationalmannschaft Europameisterschaft noch geht oder eben nicht. Sehr schön. Ich bitte um Entschuldigung für diesen kleinen Huster. Der kam ein bisschen überraschend, tut mir leid. Ja, das war es zur deutschen Nationalmannschaft. Wie gesagt, dieser Kader ist spannend und den möchte man jetzt sehen im März gegen Holland und Frankreich. Ich muss sagen, dass die Vorfreude auf Länderspiele schon bei mir lange nicht mehr so groß war wie jetzt. Es ist wirklich spannend zu sehen, wie werden die Jungs spielen, wie werden die Neuen sich zeigen. Sind sie eine Bereicherung, sind sie es nicht? Man hofft es natürlich. Man möchte ja mit der besten Mannschaft zur EM fahren und da hat man jetzt nochmal so viele Spieler, die dazugekommen sind und so viele Alternativen, die Julian Nagelsmann nochmal hat und nachher gibt es ja auch Möglichkeit mit Blöcken. Man hat Stuttgarter dabei, man hat Leverkusener dabei, man hat Bayern-Spieler dabei. Allein das sind schon drei feste Blöcke, mit denen man arbeiten kann und dann gespickt halt eben mit den Jungs aus den anderen Mannschaften. Also da kann man schon wirklich etwas aufbauen und ich hoffe, dass Julian Nagelsmann jetzt bei diesen Testspielen die Gelegenheit beim Schopf packt und dann eben auch so aufstellt, dass man diese Jungs sehen kann und dass man da sich wirklich ein gutes Bild damit machen kann, was bei der Nationalmannschaft noch so alles möglich ist. Da also spannende Wochen und Tage auch, was die Nationalmannschaft betrifft. Ja, dann steht natürlich auch wieder ein Bundesligaspieltag auf dem Programm und da muss man sagen, es geht ja schon heute Abend schon wieder weiter. Bitte nochmal um Entschuldigung, einen kleinen Frosch im Hals. Ich hoffe jetzt, dass da jetzt niemandem das Trommelfell geplatzt ist. Das wäre natürlich nicht so schön. Bitte das zu entschuldigen. Ja, der Spieltag, es ist der 26. Der beginnt heute Abend mit der Partie Köln gegen Leipzig. Es ist eine sehr, sehr wichtige Partie für beide Mannschaften. Köln, weil es um das nackte Überleben auch geht, einigermaßen zumindest. Man möchte zumindest den Relegationsplatz verteidigen und wenn noch mehr möglich ist, möchte man natürlich auch noch ein bisschen mehr erreichen und vielleicht so direkt die Klasse zeigen oder erhalten. Aber das wird heute Abend sehr schwer gegen RB Leipzig mit klasse Leuten, wie unter anderem eben auch Xavi Simons, Openda und wie sie alle heißen. Das wird für Köln eine harte Nuss. Aber die Kölner haben nicht mehr sehr große Auswahl. Es ist nicht mehr lang, es sind nur noch 9 Spiele. Da muss dann irgendwann auch mal vielleicht eine Überraschung auch mal kommen, gegen einen stärkeren Gegner zu punkten. Aber das traue ich dem FC heute Abend leider nicht zu. Die Leipziger wollen in die Champions League, haben auch in der Champions League gegen Real Madrid gut gespielt. Auch die letzten Wochen, auch jetzt letzte Woche das Spiel gegen Bochum, das war sehr gut. Und deswegen sage ich, dass Leipzig dieses Spiel heute Abend nicht verliert oder eher sogar gewinnt. Das Hinspiel endete ja bekanntlich mit 6:0. Das erwarte ich heute Abend nicht, aber trotzdem würde ich schon sagen, dass Leipzig dieses Ding gewinnen wird. Überraschungen sind immer möglich. Der FC hat in den letzten Wochen ja auch nicht enttäuscht. Man hat das Leverkusen-Spiel zum Beispiel noch im Kopf. Sie können sehr wohl einen stärkeren Gegner, einen der Top-Gegner, ganz schön nerven. Aber heute Abend werden wir das sehen. Und wie gesagt, ich tippe da eher auf Leipzig. Am Samstagnachmittag dann haben wir das Duell zwischen Union Berlin und dem SV Werder Bremen. Die Bremer in den letzten Wochen nicht mehr ganz so stark wie bisher. Auch die Leistung gegen Borussia Dortmund in Überzahl war nicht überragend, hat nicht unbedingt überzeugt. Union ist in den letzten Wochen natürlich auch aus dem Abstiegskampf wieder etwas rausgerückt und steht gar nicht mehr so schlecht da. Das wird ein sehr interessantes Spiel. Wenn ich mich festlegen würde, würde ich sagen, dass Union nicht verliert. Das heißt, unentschieden oder Sieg Union. Ich glaube nicht, dass die Bremer an der Alten Försterei 3 Punkte holen werden. Maximal einer. Wie gesagt, ich würde hier 1 oder X tippen. Das heißt Sieg Union oder unentschieden. Ja, und dann die kriselnden Wolfsburger. Ich sage nochmal ganz deutlich, die kriselnden Wolfsburger, die die Bilanz eines Absteigers die letzten Wochen haben und einen Trainer haben, der auch stark in der Kritik steht. Das Spiel zu Hause auch gegen den FC Augsburg wird auch kein Selbstläufer werden. Man muss sagen, dass die Wolfsburger zum Beispiel in dem Spiel gegen Stuttgart eigentlich sehr heimstark sich gezeigt haben, knapp 2:3 verloren haben, dann aber wie letzte Woche in Unterzahl gegen Bayer Leverkusen gar nichts gezeigt, auch kein Aufbäumen gegen Ende hin, während die Augsburger ihr Ding durchziehen, den Klassenerhalt vor Augen haben, eigentlich fast schon sicher sind. Und deswegen würde ich hier bei Wolfsburg gegen Augsburg auf ein Unentschieden tippen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe eine leichte Tendenz auch zu behaupten, dass Wolfsburg dieses Heimspiel gewinnen könnte. Aber der Eindruck der letzten Wochen ist eher der, dass die Wolfsburger nicht so toll spielen und deswegen die Augsburger da schon ein bisschen mehr im Rhythmus sind. Und deswegen würde ich da, Tendenz ist eher ein Unentschieden. Dann ein sehr wichtiges, wirklich sehr, sehr wichtiges Spiel für die Mainzer um 15.30 Uhr zu Hause gegen den VfL Bochum. Und da muss Mainz, muss dieses Spiel gewinnen. Da lege ich mich fest, da gibt es keine zwei Meinungen. Das sind die Spieler, die die Mainzer gewinnen müssen, um noch eine Chance auf den Relegationsplatz oder den direkten Klassenerhalt zu haben, müssen diese Spiele gewonnen werden. Deswegen ohne Wenn und Aber, da gibt es keine zwei Meinungen. Alles andere als 3 Punkte morgen gegen Bochum wäre eine riesige Enttäuschung. Wenn man die Entwicklung der Mainzer unter Bo Henriksen gesehen hat, dann muss man sagen, die Tendenz ist gut. Das 1:8 gegen die Bayern sollte man nicht überbewerten. Ich glaube nicht, dass das jetzt einen Knick geben wird. Das ist ein anderes Spiel. Die Mainzer werden das einzuordnen wissen. Und ich würde mich da klar festlegen, dass die Mainzer den Ernst der Lage natürlich verstanden haben und dass sie die Bochumer besiegen werden. Also ich tippe hier ganz klar auf einen Heimsieg von Mainz 05. Dann haben wir ein Spiel, das mittlerweile eher als ein Mittelfeldspiel anzusehen ist. Und trotzdem muss man sagen, für beide Mannschaften ist jeder Punkt wichtig. Man weiß nicht, was unten noch alles passiert. Nicht, dass man plötzlich doch noch in diesen Abstiegsstrudel gerät. Und das ist für Heidenheim so richtig wie auch für Borussia Mönchengladbach. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel auf dem Schlossberg. in Heidenheim morgen Nachmittag, wo ich persönlich die Heimmannschaft ganz leicht favorisiere, weil sie wirklich auch zu Hause top spielen, auch wenn die letzten Resultate vielleicht nicht so toll waren. Aber für mich bleibt Heidenheim natürlich die Überraschung der Saison und ich traue ihnen durchaus einen Sieg gegen Gladbach zu. Wenn ich mich entscheiden würde, würde ich auch hier, wie bei Union gegen Bremen, würde ich ein X, also ein Unentschieden oder eine 1 setzen. Das heißt, Tendenz eher Heidenheim im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Tendenz beim Spiel Darmstadt gegen die Bayern sollte klar sein, egal wie schwach die Bayern manchmal auftreten, aber Darmstadt fehlt schlichtweg jegliche Klasse, um die Bayern zu gefährden. Natürlich, Überraschungen, Sensationen gibt es immer. Es kann auch sein, dass ich am Samstagabend ausgelacht werde, weil da irgendwas Außergewöhnliches passiert ist. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss dann aber auch schon ein Wunder geschehen. Da muss ja schon fast schon göttliches Einwirken sein, damit Darmstadt gegen die Bayern irgendwas holt. Also für mich ist da klar und deutlich, vielleicht die ersten Minuten werden für die Bayern vielleicht ein Geduldsspiel werden. Kann vielleicht auch sein, dass es länger mal 0-0 steht, aber das dürfte dann auch der einzige Erfolg sein, den die Darmstädter anpeilen können. Alles andere als ein klarer Sieg der Bayern in Darmstadt wäre eine Sensation. Ein Unentschieden oder ein Sieg von Darmstadt, wie gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre eine Sensation. Die Bayern sind zu allem fähig, aber ich habe das Gefühl, dass sie wirklich jetzt wieder stabil sind und da darf Darmstadt keine richtig hohe Hürde darstellen. Für die Stuttgarter wird es delikat im Samstagabendspiel bei der TSG Hoffenheim. Hoffenheim hat eine sehr gute Mannschaft, hat einen Maxi Bayer in Topform. Die Hoffenheimer haben sich wieder ein bisschen gefangen und gehen nicht komplett chancenlos in dieses Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Meine absolute Tendenz wäre ein Unentschieden. Und vielleicht sogar die leichte Tendenz pro Hoffenheim zu Hause. Aber wenn ich mich wirklich jetzt definitiv festlegen würde, würde ich sagen, dass dieses Spiel unentschieden endet. Und diese Möglichkeit ist auch wirklich gegeben. Die Stuttgarter zwar in den letzten Wochen weiterhin überzeugend, auch super stark, aber auch Hoffenheim kann, wenn sie einen guten Tag haben, einen Gegner wie Stuttgart in Schach halten. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Spiel unentschieden ausgeht. Auch nicht einfach wird die Aufgabe von Bayer Leverkusen in Freiburg sein. Da sind wir dann schon bei den Sonntagsspielen. Trotzdem wäre die Tendenz hier eher unentschieden oder Sieg Leverkusen. Zu Hause kann Freiburg jedem ein Bein stellen. Auswärts sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. Man denke jetzt aber auch vor allem an dieses Heimspiel gegen die Bayern, das mit 2-2 gestaltet wurde. Und ich denke, dass es auch für Leverkusen nicht einfach werden wird. Deswegen ist meine Tendenz hier unentschieden oder aber doch Leverkusen und wenn dann einigermaßen knapp. Ich denke schon, dass die Freiburger nach dem 0-5 gegen West Ham auch ein bisschen gut Wiedergutmachung betreiben wollen bei ihren Fans und deswegen einen guten Auftritt hinlegen werden. Der Abschluss macht dann Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt und da kann man sagen, Wundertüte gegen Wundertüte, das wird sehr interessant. Was bekommen wir da zu sehen? Von der Tendenz her bin ich da aber trotzdem dann doch bei Borussia Dortmund. Es ist ein Heimspiel, es ist Flutlicht ab 17.30 Uhr, ja, ob da noch das Flutlicht angeht, ich denke schon, ja, ne? Könnte schon noch stimmen. Die Dortmunder werden sich wie üblich ein bisschen schwer tun gegen die Eintracht, aber ich würde sagen, dass Dortmund am Ende dieses Spiel vielleicht nicht klar, aber knapp gewinnt. Also ich hätte hier wirklich die Tendenz, Borussia Dortmund macht das zu Hause gegen die Eintracht auf Frankfurt. Das wäre also dann auch mein Ausblick auf die Spiele jetzt am Wochenende gewesen. Ja, jetzt ist es eine lange Episode geworden, aber es ist kein Wunder, es gab vieles zu besprechen. Und das ist natürlich die tolle Sache am Fußball, dass es immer wieder Momente gibt, wo man sehr viel darüber reden kann, auch wenn kein Spieltag anstand in der Bundesliga, aber Champions League, Europa League, die Nominierung für die Nationalmannschaft, die Auslosungen, Champions League Viertelfinale, Europa League Viertelfinale, das sind Dinge, die interessant und spannend sind und über die man sich dann auch gerne etwas länger unterhält. Ja, damit wäre dieser Podcast für heute wieder beendet, der Spezial 4. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuhören gehabt und denkt daran, auch der Blog, auch der Ticker, alles ist da, alles sind Möglichkeiten, mit mir zu kommunizieren. Ihr könnt mir, wie gesagt, auch Nachrichten schicken auf meinen Spotify-Account, wo ihr mir Fragen stellen könnt oder Dinge, die wir vielleicht in einem Podcast besprechen können. Und da gehe ich dann natürlich auch drauf ein. Auch das ist eine Möglichkeit. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine schöne Zeit. Im Voraus jetzt schon ein schönes Wochenende, auch wenn wir uns mit Sicherheit im Blog auf der Seite lesen werden oder vielleicht im Ticker. Das werden wir dann sehen. Aber wie gesagt, ich wünsche euch eine schöne Zeit, bedanke mich für das Zuhören und ich sage ciao, ciao, euer Fußballkommentator.